mit Thies. Mit
Thies. Deutschland 83 geht weiter. Die Serie aus dem Kalten Krieg, in der sich BRD und die DDR gegeneinander ausspionierten. Es geht weiter jetzt als Deutschland 86. Und neu in der Staffel dabei ist Lavinia Wilson. Hallo nach Berlin.
Hallo nach Baden-Baden. Ich grüße dich.
Für Deutschland 86, wo du mit dabei bist, hast du dir natürlich auch gleich die schönste Location ausgesucht, ne? um einen Film zu drehen. Ja. Also es gibt einen neuen Handlungszweig in dieser neuen Staffel.
Ja.
Und der spielt in Kapstadt.
Ja.
Und du bist Brigitte.
Ja, ich bin
Zahnärztin.
Brigitte.
Ich habe dich in der ersten Folge gesehen.
Ah, okay.
Schön gut. Am Tennisplatz.
Ja. Ja. Wobei ich dafür Tennis gelernt habe. Leider haben meine Tenniskünste nicht ausgereicht. Es wurde rausgeschnitten. Was schade ist. Wobei Tennislernen trotzdem Spaß gemacht hat.
Noch nie vorher Tennis gespielt?
Nee, ich habe einen sehr tennisverrückten Vater und der war immer so gut, dass ich mich das, glaube ich, nicht getraut habe bis dahin.
Aber auch Tennis von null auf zu lernen. Ist aber auch natürlich echt schwer, wenn es so aussehen soll, als könne man es.
Da es aus der ersten Folge und auch der einzigen Folge mit Tennis rausgeschnitten wurde, sollten wir jetzt da nicht weiter in die Tiefe gehen. Was ich auch Schönes hatte in der Vorbereitung, was du schon gesagt hast, ich durfte mich mit meinem Zahnarzt treffen und mal lernen, wie man eine Füllung wechselt. Und,
ist das schwer? Die machen da immer so einen Wirbel und tun immer so, als sei das kompliziert und würde es lange dauern und so.
Nö, also ich meine, ich mache das als Brigitte recht überraschend. Ja. Und man sollte sich das dann angucken und dann sieht man das, aber ich fand es jetzt nicht so schwer. Nee, mein Zahnarzt meinte, nee, musst halt einfach nur auch genug Kraft aufwenden und Vertrauen ausstrahlen.
Ach, guck mal. Wo habt ihr es gemacht? Bei ihm in der Praxis direkt?
Ja, hier in Berlin, genau, war ich bei meinem Zahnarzt und der hat mir so ein paar Sachen gezeigt, wie man die Geräte bedient und wie man sie hält. Und er hat mir erklärt, dass in Südafrika in den 80ern durfte man bestimmt noch ohne Handschuhe arbeiten, was wir auch dann gemacht haben, damit meine tollen, unechten Nägel zur Geltung kommen.
Ja, die unechten Nägel. Wie sah damals, und du spielst diese Diplomatengattin, große Frisur, du hast diese langen Nägel, Schulterpolster. Ja. Wie sah eigentlich, und das ist für uns ja jetzt eine ganz andere Welt, wie sah das Sexappeal damals in der BRD in den 80ern aus?
Das weiß ich nicht. Ich bin ja in den 80ern aufgewachsen als kleines Kind, da habe ich jetzt so Sexappeal noch nicht wirklich auf dem Schirm.
Nein, aber du
Schirm
hast
gehabt.
Dich ja vorbereitet auf die Rolle.
Ja, also was die Idee war an dieser Rolle, an der Brigitte, was auch wahnsinnig spannend war. In Deutschland 86 wird die ganze Welt umspannt. Während 83 vor allem noch sozusagen dieser Kontrast Ost-West im Vordergrund stand, ist es so, dass wir jetzt auf eine Reise gehen, aus der DDR heraus, über die BRD, wirklich nach Südafrika, nach Angola, nach Libyen. Und es gibt einen Clash der Kulturen und wir haben auf der einen Seite eine bröckelnde DDR und einen bröselnden Sozialismus und einen Turbokapitalismus in Reinform auf der Westseite. Und meine Figur ist mehr oder weniger Symbol für diesen überbordenden, gierigen Kapitalismus. Und das haben wir versucht im Kostüm mit so Big Hair, Big Nails und schicke Klamotten. Gar nicht unbedingt so grell, wie man das aus heutiger Perspektive sich immer sie vorstellt. Also nicht so diese Neonfarben, sondern schon einfach sehr dekadent. Und das haben wir versucht zu unterstreichen. Und das hat schon Spaß gemacht. Ob das aus heutiger Perspektive noch wirklich attraktiv ist, das mag ich zu bezweifeln, ehrlich
Was
gesagt.
Was war dein Lieblingsoutfit?
Es gibt so einen, also Ganzkörperanzug ist ein bescheuertes Wort, aber das ist so ein, das würde man heute als Onesie bezeichnen, in so einem beigen Sandfarben mit so einem großen Cowboy-Gürtel zusammengehalten. Der sieht ziemlich lässig aus, der taucht aber erst in Folge 4 auf, glaube ich.
Ja, was für ein Look.
Ja.
Und damals war Crystal Carrington ja dafür bekannt. Hast du das gesehen? Nee, dafür warst du noch zu jung, oder? Um den Denver Clan zu sehen mit den Schulterpolstern.
Nee, das kenne ich nur von Bildern. Also da war ich zu klein. Ich habe in den 80ern so das erste, was ich dann, Unendliche Geschichte, war mein erster Kinofilm, 86 glaube ich. Ja. Und im Fernsehen habe ich dann irgendwann angefangen, ich glaube es war schon eine späte 80er, Knight Rider zu gucken.
Mhm.
Kid und so, das sprechende Auto.
Diese Dreharbeiten waren sehr intensiv.
Ich fand es wahnsinnig spannend, dort zu arbeiten. Gleichzeitig bin ich recht unvorbereitet da reingerasselt. Also ich habe mich im Vorfeld viel mit meiner Figur beschäftigt und ich hatte auch, ich weiß nicht, ob du die kennst, eine Freundin von mir, eine sehr gute, die Anna Brüggemann, ist auch Autorin und Schauspielerin. Mhm. Die hat wirklich real in Südafrika gelebt, damals in den 80er Jahren, und die hat mir viel davon erzählt. Sie meinte auch, damals war da so ein Gefühl der Paranoia wahnsinnig präsent und hat aus dem Nähkästchen ein bisschen geplaudert. Aber ich war nicht darauf vorbereitet, in einem Land plötzlich zu sitzen, wo es noch so unglaublich große Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen gibt, zwischen Schwarzen und Weißen, aber auch der Schwarzen untereinander. Und das ist wirklich eine, obwohl die Apartheid schon so lange vorbei ist, ist das eine Konfliktsituation, die aber ganz schwer zu greifen ist. Und es war total strange. Und plötzlich sitzt man im Restaurant und zahlt wahnsinnig wenig Geld für unglaublich schickes Essen und wird von schwarzen Menschen bedient. Und ich war echt, ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. So.
Und es werden aber auch nicht schwarze Menschen mal von schwarzen Menschen bedient.
Hin und wieder schon, das aber ist dann doch, man sieht es eher selten. Und man denkt, wir haben noch 2018, das kann doch gar nicht sein. Und was ich dann gemacht habe, was gut war, ich habe natürlich im Team immer mal wieder Leute angesprochen auf die politische Situation, nur ich kam mir da auch, weil ich so uninformiert war, wollte ich nicht ganz blöde Fragen stellen, und dann hat mir die Anna Winger, die Autorin und Drehbuchautorin, ein Buch empfohlen von dem Trevor Noah, das ist so ein Comedian aus Südafrika, der mittlerweile in Amerika auch sehr erfolgreich ist und die so eine Late-Night-Show dort hat und ein absoluter Superheld ist und der sich auf wahnsinnig intelligente Art und Weise über diese ganzen Spannungen im Land lustig macht. Und er hat ein Buch geschrieben, Born a Crime. Also er über sich selbst, eine Autobiografie, dass er eigentlich als in den Ende der 70er geboren wurde, als Sohn einer schwarzen Frau und eines schweizerdeutschen Mannes. Und er war eigentlich ein Verbrechen, weil sowas wie ihn durfte es gar nicht geben. Und ausgehend davon schreibt er ein Buch, das ist unglaublich erhellend und wahnsinnig komisch. Und sobald man Leute dort in Südafrika auf Trevor Noah anspricht, plötzlich leuchten die Gesichter auf und man kommt ins Gespräch. Und das hat mir so ein bisschen die Tür geöffnet.
Ach, guck mal.
Zu dem Land, ja.
Also Südafrika ist jetzt nicht mehr das Pulverfass, das es damals in den 80ern war, als die Apartheid noch sehr, sehr stark war. Und dennoch, oder widersprichst du mir da?
Das kann ich schlecht beurteilen. Okay. Also das Pulverfass, das wir in der Serie zeigen natürlich, ist, dass das war so damals so ein Spielplatz für die Geheimdienste. Und es gibt diese absurde Situation.
Und das war auch in echt so.
Das war in echt so, ja, das ist gut, das ist recherchiert. Natürlich ist es auch wie in 83, ist 86 Unterhaltung. Ja, also wir wollen, dass die Leute Spaß haben und dass es spannend ist beim Gucken. Aber trotzdem muss natürlich der historische Kern irgendwie stimmen, auch wenn nicht jedes einzelne Detail stimmt. Ja. Aber diese Geschichte, dass die DDR pleite war und dass die sich verdingt haben, also dass die HVA und die Stasi sich verdingt haben und Waffengeschäfte eingefädelt haben zwischen der Bundesrepublik bzw. bundesdeutschen Waffenfirmen und dem südafrikanischen Apartheidsregime, mit dem man eigentlich ja nicht handeln durfte, weil Sanktionen bestanden haben, das ist historisch verbrieft. Und das ist natürlich eine extrem absurde Situation. Ich weiß nicht, wie es jetzt heute ausschaut. Ja. Über die Deals damals weiß man halt einfach nur so viel, weil die DDR zusammengebrochen ist und man das recherchieren kann. Was heute hintenrum läuft, das wissen wir ja meistens nicht. Und trotzdem ist die, ich glaube, dass die diese Hoffnung, die damals als Mandela freigekommen ist und so, dieses Land und auch Teile des Kontinents erfasst hat, die ist einer ziemlich großen Frustration gewichen. Zumindest war das was ich da mitgenommen habe. Und ich meine, es ist jetzt extremer als bei uns mit dem nach dem Fall der Mauer, dass sozusagen Gleichheit für alle scheint echt eine schwierige Nummer zu sein, dass man die innerhalb von ein paar Jahrzehnten herstellt. Ich weiß nicht, ob es jemals möglich ist. Und das war schon frustrierend. Also jetzt für mich, ich konnte ja einfach wieder wegfahren, aber für die Leute dort ist das schon eine sehr prägende Erfahrung. Ja.
Also dich hat es überrascht, hast du gerade gesagt, dass diese unglaublichen Spannungen zwischen Schwarz und Weiß und eben auch zwischen Schwarz und Schwarz untereinander da sind. Ja. Was waren die Situationen, in denen du das gemerkt hast?
Die Situation, in denen man es merkt, ist, was ich gerade eben schon meinte, dass im Restaurant im Endeffekt die Servicekräfte, die ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, niederen Jobs haben, die haben eine dunkle Haut und die Leute, die sich bedienen lassen, sind nach wie vor weiß. Mhm. Und auch im Filmset ist es so, dass die meisten, natürlich gibt es immer Ausnahmen, klar, aber diejenigen, die Entscheidungen zu fällen haben, das heißt beim Film die sogenannten Head of Departments, das sind Weiße und die Arbeiten auszuführen haben und die sozusagen jetzt mal ganz bös gesagt die Drecksarbeit machen, das sind meistens Schwarze. Und das hat mich schon kalt erwischt.
Das und das führt aber auch tatsächlich zu Spannungen. Also das spürt man, das, dass da irgendetwas ist zwischen dem, der dich bedient und einem anderen weißen Südafrikaner, den du dann beobachtet hast.
Oder es ist unglaublich schwierig, sobald man mit Individuen zu tun hat und im Menschen gegenüber sitzt und wirklich ein Gespräch führt, ja, dann löst sich das ja meistens in Wohlgefallen auf, weil Reden hilft ja letztlich immer so. Aber als Grundstimmung, eine Grundstimmung der Ungerechtigkeit, die in dem Land da ist, die ist auf jeden Fall da. So, man fährt durch die Straßen und die armen Leute, die da betteln und offensichtlich kein Dach über dem Kopf haben, die sind halt in den seltensten Fällen weiß. So.
Was war die Szene, die für dich am interessantesten zu drehen war, dort in Südafrika, wo die Herausforderung vielleicht eine ganz besondere war, für dich als Schauspielerin?
Für mich als Schauspielerin muss ich sagen, dass schon die Szene in der Zahnarztpraxis, wo ich, wo sozusagen das erste oder das zweite Zusammentreffen von Brigitte und unserem Superspion Martin Rauch, gespielt von Jonas Ney, stattfindet, eine große Herausforderung war, weil ich die ganzen, es musste eine unglaubliche Lässigkeit haben und so eine Selbstverständlichkeit. Gleichzeitig wurde auch noch Krimiplot dabei erzählt, der nebenher erzählt wurde, und es muss eine Spannung zwischen den Figuren da sein, und ich musste dieses ganze Zahnarzt-Equipment im Griff haben. Das heißt, immer diesen komischen Stuhl mit dem Fuß rauf und runter fahren, parallel die Instrumente und dann noch quatschen und die Spritze, und dann musste die Spritzflüssigkeit zu richtigen Zeitpunkt rauskommen und so. Das war aufwendig auf einem technischen Niveau.
Ja.
Und sonst war es so, dass durch so eine, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es oft so, wenn man so Serien dreht über 10 Folgen, dass die Figuren oder auch meine Figur, die taucht immer wieder auf, so schlaglichtartig, aber die ist nicht wie bei einem 90-Minüter, wo man die Hauptrolle hat, wo man jeden Tag zum Dreh geht und irgendwann so in den Flow reinkommt. Es ist da so, dass du immer 3 Tage drehst, dann hast du 2 Wochen frei. Dann drehst du wieder einen Tag, dann hast du 1 Woche frei. Zumindest war es jetzt für meine Figur so.
Und du wieder zurück nach Berlin dann?
Teilweise ja, teilweise nein. Familienlogistik, also ja, das ist aufwendig, aber völlig uninteressant. Das, ich glaube, alle
nicht
Eltern wissen,
für
wie
die Mütter,
das
denen
ist.
Das genauso geht, die ja, sich jetzt schon Hölle. Wieder fragen, wie macht die das eigentlich?
Es ist die Hölle, es ist der Schlaf geht halt mal drauf, und man braucht einen coolen Typen dafür. Sonst funktioniert das hinten und vorne nicht. Und ich habe auch einmal den großen Sohn mitgenommen für ein paar Tage. Ja. Aber einen Babysitter dort zu finden, der Deutsch spricht, war natürlich auch nicht so einfach. Aber egal. Wo war ich gerade stehen geblieben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Du hast mich ganz durcheinander gebracht.
Ja, du mich aber auch. Siehst du mal, so schnell kann es gehen.
Ich denke witzigerweise gerade, dass in dieser Serie, du hast Sommersprossen, die ich so gar nicht von dir in Erinnerung hatte.
Ah, jetzt es ist mir gerade wieder eingefallen.
Ach was.
Ich wollte sagen, zu den Sommersprossen kommen wir gleich. Ja. Aber wenn man sozusagen immer wieder auftaucht, ist auf eine absurde Art und Weise jeder Drehtag fast wie ein erster Drehtag. Das heißt, die Aufregung ist immer wieder da. Und hinzu kommt, dass das ein Produkt oder diese, ich fand Deutschland 83, war eine der wenigen Sachen, die ich gesehen habe im Fernsehen und dachte, geil, oh, da wäre ich auch gerne mal dabei. Und das war ein Projekt, das mir sozusagen doch wichtiger ist als manch anderer Film. Und dadurch war die Aufregung recht groß. Also es war schon eine Herausforderung. Und so eine Figur, die immer das Geheimnis hält und sehr, sehr viel mit sehr viel Machtbewusstsein hat, das ist was, was mir eher fern ist. Und das war schon eine Herausforderung, das umzusetzen. Und was die Sommersprossen angeht, ja, wahrscheinlich bringt das südafrikanische Licht die Sommersprossen raus.
Die waren nicht künstlich raufgemacht. Hätte ja auch sein können.
Nein, das sind meine Sommersprossen. Vielleicht, weil es teilweise so extreme Close-ups sind, weil die Kameratechnik immer feiner wird.
Ja, natürlich.
Weil die das so geleuchtet haben. Nee, das sind definitiv meine Sommersprossen. Vielleicht mischen sich auch schon erste Altersflecken darunter, keine Ahnung.
Oder so. Wie gut kennst du dich denn mit der Technik aus, mit der man einen solchen Film umsetzt? Denn ich denke nur daran, du warst ja selbst Produzentin, du hast selbst mit deinem Mann, ihr seid doch verheiratet auch, ne?
Nee.
Ach nee, mit deinem Lebensgefährten, muss man dann ja sagen.
Ach, das ist schon mein Mann, das sind 18
doch,
Jahre, das
ist,
kann man schon sagen.
Ist doch der Mann. Habt ihr einen Film gemacht, Hey Bunny?
Ja.
Selbst finanziert?
Ja.
Sich selbst ausgebeutet sozusagen, wie man das einfach nur machen kann, wenn man nicht so viel Geld hat.
Ja.
Wie wichtig war es, sich auch mit den technischen Gegebenheiten auszukennen? Welche Technik nehmen wir? Was können wir uns leisten?
Klar, wenn man so ein Low-Bis-No-Budget-Projekt selber stemmt, dann ist die erste Frage nicht, welche Technik nehmen wir, sondern welche Technik kriegen wir fürs Geld? So. Ja. Aber mit der Zeit lernt man dann schon einiges. Natürlich gab es ja trotzdem einen Kameramann oder verschiedene Kameramänner sogar in unserem Fall und Leute für die verschiedenen Departments, die uns da toll beraten haben. Und am Ende des Drehs konnte ich ganz gut fachsimpeln über so verschiedene Lampen. Und damit kann ich jetzt auch noch so die schweren Jungs am Set hin und wieder beeindrucken. Aber wenn man das dann später nicht mehr braucht, vergisst man das auch ganz schnell wieder. Zumindest gibt mir das so.
Das stimmt. Das war wahrscheinlich eine Grenzerfahrung, oder? Einen Film selbst zu produzieren. Klingt jetzt erstmal ganz schön. Ne? Mhm. Aber wir haben unseren eigenen Film gemacht. Aber du musst halt alles selbst machen. Was war fast unzumutbar für dich in deiner Situation?
Was ich am allerschwierigsten fand daran, einen Film von fast gar keinem Geld selber zu machen, ist immer wieder Leute anbetteln müssen. Mhm. Bitten müssen, anrufen, bitte, bitte hilf uns und nichts dafür bieten zu können, außer gute Laune. Es ist unglaublich, wie viele Leute wir trotzdem davon überzeugen konnten. Ich mag den Film auch unglaublich gern, der war jetzt kein großer Erfolg, aber es war eine tolle Erfahrung, das selber zu machen. Gleichzeitig muss ich sagen, dass wir haben ja über fast über 3 Jahre immer wieder in Abschnitten gedreht und hatten, wenn wir wieder Geld hatten, haben wir dann das nächste Motiv, den nächsten Drehort sozusagen angepackt, wenn wir zwischendurch als Schauspieler Geld verdient hatten. Ja. Und wenn ich am Anfang investiert. Gewusst hätte, 2000, wann war das? 2013. Was für eine Aufgabe das ist, dann weiß ich nicht, ob wir es gemacht hätten. Aber so ist es ja mit Dingen im Leben. Ich glaube, wenn man was schaffen will, dann muss man mit einer bestimmten Naivität manchmal an Dinge rangehen und einfach loslaufen und schauen, wo man endet. Und ich will diese Erfahrung auf keinen Fall missen und ich verstehe Film jetzt einfach viel besser. Und auch damals, rückblickend, hätte ich nochmal am Drehbuch gearbeitet.
Ach, guck mal.
So, wo man dann denkt, ja, das geht schon irgendwie und dann merkt man am Ende, scheiße, der Erzählstrang funktioniert nicht und jetzt versteht man, warum wir alle mal sagen, aus einem mittelmäßigen Drehbuch kannst du nie einen guten Film machen, du brauchst ein richtig gutes Drehbuch und es kann im schlimmsten Fall immer noch ein schlechter Film dabei rauskommen. Mhm. Diese wahnsinnige Betonung der Drehbucharbeit ist mir klar geworden und was es einfach bedeutet, einen Film zu machen und gleichzeitig freue ich mich jetzt umso mehr, am Set zu stehen, der Drehtag ist zu Ende, da kommt ein Auto, ich setze mich rein und fahre in mein Hotelzimmer und muss nichts mehr tun und leg mich in so ein schönes, weiches Kissen und habe nichts zu tun, als am nächsten Morgen aufzustehen und erstmal gut auszusehen. Das kann ich jetzt viel mehr wertschätzen.
Also sag mal, über 3 Jahre so einen Film zu drehen, immer, da hat ja die Maske auch Schwierigkeiten mitzuhalten. Und dann noch du und dein Mann Barnaby, Metschurat, mit dem wenigen Schlaf auch. Jetzt habt ihr, glaube ich, das zweite Kind ist ja mittlerweile da.
Das dritte.
Das dritte schon. Ja. Siehst du, ich komme schon nicht mehr mit bei deinen ganzen Kindern. Also weiter. Und dann noch 3 Jahre später, verstehst du, so auszusehen mit all dem wenigen Schlaf wie vielleicht 1-2 Jahre vorher, auch nicht leicht.
Du, der Schlaf ist gar nicht so das Problem, da kann man mit Licht ja einiges machen und Schminke und so. Es sind eher die Frisuren. Ich habe halt 3 Jahre meine Frisur nicht gewechselt. Barnaby hat sowieso keine Frisur, das heißt, da war es nicht so kompliziert. Aber wenn man den Film genau anschaut, es gibt eine Figur gespielt vom großartigen Edin Hasanovic, der hat in einigen Szenen plötzlich ohne Grund einen Hut auf. Und das hatte schon einen Grund, warum der Hut auf hatte. Weil sich dem seine Frisurenbild geändert hat. Ja. Aber das sind die Herausforderungen, die man dann...
Dann gibt es auch Toupets, die man noch machen kann. Mit einer Perücke spielen.
Ja, aber du musst
spielen.
Ja wieder bezahlen. Weißt du, was so eine gute Perücke kostet?
Oh ja, ganz viel, ne?
So, und ich gucke gerade eine Hollywood-Serie, The Deuce, die läuft auf Sky.
Wie heißt
die? Toll ist The Deuce mit James Franco und Maggie Gyllenhaal. Okay. 70er Jahre, Prostitution in New York.
Oh, yeah.
Tolles Erzählen auch. Ganz geile Serie. Und da hast du sogar in dieser Serie schlechte Perücken. Es fällt so wahnsinnig auf. Man denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass nicht mal die das hinbekommen. Also gute Perücken.
Moment, aber die sollen schlecht sein.
Nein.
Weil doch die Mütter in den 70er Jahren, wie meine Mutter, die haben teilweise ja nur aus Spaß, haben die Perücken gehabt. Meine Mutter hatte ja 2 Perücken im Schrank und abends hat sie sich eine andere Perücke aufgesetzt.
Ja, das mag sein, aber dass bei den Männern die Haare im Nacken abstehen, das ist keine Absicht. Nee, so viel Haargel kann da gar nicht drin sein.
Aber diese abstehenden Nackenhaare bei The Deuce, das wäre nie passiert, wenn du Produzentin gewesen wärst, da hätten alle einen Hut aufgekriegt.
Ja, wahrscheinlich.
Wenn ihr, und du hast gesagt, ach, hätten wir noch mal weiter an dem Drehbuch immer gearbeitet. Mhm. Du und dein Mann habt dann abends zu Hause gesessen und habt dann gemeinsam ein Drehbuch geschrieben. Es klingt eigentlich fast so idyllisch, das kann eigentlich nicht sein.
Ich habe ehrlich gesagt, war so, dass er wochenlang gelitten hat und an seinem Schreibtisch saß und jede freie Minute geschrieben hat und ich kam dann immer dazu und habe so nonchalant meinen Senf dazugegeben. Mhm. Und erst in der Schlussphase haben wir uns wirklich gemeinsam dran gesetzt und wir haben auch immer wieder mal externe Autoren dazugeholt, dass sie drüber gucken und so. Und nee, aber für eine Beziehung ist es natürlich auch eine Herausforderung und ich bin froh, dass wir jetzt dann doch mit dem dritten Kind auch aus dem Film rausgegangen sind.
Ihr habt ja, aber ich nach den ersten habt ihr, glaube ich, zum ersten Mal auch gemeinsam einen Film gedreht.
Nee, wir haben uns ja kennengelernt beim Drehen als Schauspieler.
Ach, das war sogar schon davor.
Schon 2001. Ah, ja, okay. Nee, 2000 war das, genau.
Ach, alles klar.
Da haben wir schon mal ein Liebespaar gespielt. So haben wir uns kennengelernt, ja.
Man will aber auch nicht mit dem Partner dann immer wieder Filme spielen, oder?
Nee,
das ist irgendwann ist auch okay, gell?
Nee, man braucht auch seinen Freiraum und ich glaube, das ist auch der Trick, oder zumindest für uns ist das ganz wichtig, dass man auch mal rauskommt und sein eigenes Ding macht.
Also ich weiß jetzt gar nicht, wie deine Kinder alle heißen. Ich komme da auch mit dem Zählen gar nicht mehr hinterher. Also ich, weiß nur, Rio ist jetzt 4 oder was?
Ungefähr? Rio ist 4, Rio. August ist 2 und der Neue heißt Paul und ist 5 Wochen alt.
August. Dieser Rio ist ja einfach ein interessanter Name. Benannt nach dem WM-Titel oder nicht?
Nein, der ist zwar 2014 geboren, ja, aber wir leben in Kreuzberg und das war dann doch eher Rio Reiser, der Pate stand.
Der Rio Reiser.
Wir werden das oft gefragt und ja. Der hat auch in seinen ersten Lebenswochen einiges an Fußball abbekommen damals, als wir dann Weltmeister wurden. Aber die Namenswahl hatte doch mehr mit Rio Reiser zu tun.
Das heißt, du Rio Reiser-Fan? War der wichtig für dich in deiner Kindheit oder Jugend?
Eher für meinen Freund.
Ja.
Und ich bin nach wie vor...
Ist es der Freund plötzlich. Eben war es noch der Mann.
Ja, Freund, Mann. Wir sind da eher unentschieden. Jetzt hast du mich erwischt. Die Sprachregelung, so bleibt es aufregend nach 18 Jahren. Ja, man weiß es nicht.
Natürlich.
Ja?
Also dein Freund, von dem wir dein Mann gar nicht erzählen werden.
Ja, genau. Mein Freund, der eigentlich im Herzen mein Mann ist. Genau. Der hat irgendwie, ist mit Rio Reiser aufgewachsen. Ich habe ihn erst später entdeckt und ich finde diesen, der ist einer der... Abgesehen davon, dass er tolle Musik macht und unsere Kinder die auch gerne hören, ist der ein unglaublicher Freigeist. Und das finde ich nach wie vor ein gutes Omen für ein Kind, dass es so an sein Leben herangeht. Ja, dass der auch schwierige Zeiten hatte und auch nicht glücklich geendet ist und so. Das ist natürlich die andere Geschichte, das ist das Drama des Lebens. Aber grundsätzlich dem mit unserem den als Pate zu haben für unseren Sohn, fand ich irgendwie passend.
Und hat der Sohn Rio denn schon mal geäußert, dass er später König von Deutschland werden möchte?
Ich glaube, das ist der Erstgeborene, der will doch immer König von alles sein.
König von Deutschland 86 will er
werden. Ja, genau, wobei der jetzt natürlich vom Thron geschubst wurde mit den beiden kleineren Brüdern.
Das Schöne für dich als Schauspielerin ist ja auch immer, und ich glaube, du genießt das ja auch, dass man immer etwas Neues lernt. Also jetzt hier in Deutschland 86, ne, schnuppert man so mal ein bisschen rein. Was macht man so alles im Mund? Kriegt man ja nicht mit? Weißt
ja,
du,
das Ding ist in Deutschland 86, diese Figur, das hört ja nicht auf bei der Zahnärztin. Aber mehr verrate ich jetzt nicht.
Was hast du alles in der Vergangenheit noch gelernt, wofür du auch dankbar bist, da mal reinschnuppern zu können?
Ich hatte mal ein paar Stunden in Physiotherapie für einen Film mit der Petra Wagner. Da habe ich eine Physiotherapeutin gespielt, die auch irgendwie so magische Kräfte hatte. So Kraniosakraltherapie und so ein Kram gemacht hat. Ja, Tennis bin ich grandios gescheitert. Wobei ich nächstes Jahr einen Film mache, Ende Januar probiere ich es nochmal mit dem Tennis. Mal
nee.
Gucken. Ja.
Christian hat auch so einen schönen Tennislehrer, also mit blonden Haaren, der von hinten deinen Arm mit dem Schläger führt und so.
Das war jetzt bisher noch nicht der Fall. Mal gucken. Vielleicht lernt es sich dann einfacher. Ich weiß es nicht.
Also in der Hoffnung, dass du dann, anders als bei Deutschland 86, da nicht rausgeschnitten wirst.
Ja, genau. Das wär ganz gut. Mal schauen, wer sich hier in Berlin findet. Und was muss ich noch lernen? Autofahren konnte ich schon vorher, reiten konnte ich auch schon vorher, tanzen musste ich mal, das hatte ich aber auch als Teenager schon gelernt. Ja, oft, man ist ja oft konfrontiert mit, ermitteln, schießen durfte ich schon öfters auf so echten Schießständen, was wirklich jedes Mal eine ziemlich abgefahrene Erfahrung ist.
Das ist eine ziemliche Wucht in so einer Knarre, oder?
Ja, das macht einem schon Angst
und
gibt einem so ein komisches Machtgefühl und die Klischees werden da irgendwie bestätigt und ich beschließe danach immer, dass Waffen irgendwie nix sind für mich.
Ja.
Ich habe mal recherchiert in der Pathologie hier in Berlin und diese jungen Pathologen fanden es natürlich wahnsinnig komisch, mich dann zu den Leichen kurz ins Zimmer zu sperren und so. Also da habe ich irgendwie alles mitgenommen, was so geht, ja.
Und, wie war das?
Na, schrecklich. Also es waren nur ein paar Sekunden und die fanden es wahnsinnig komisch und haben durch so ein Fenster durchgelacht, aber ich wollte dann schon wieder raus. Kannst du mir aber nicht anmerken.
Nein, sowas hätten sie nicht gemacht mit dir, als du noch 11 warst und deinen ersten Film gemacht hast. Da horcht man ja immer auf. Mensch, mit 11 schon. Wie bist du damals an die Rolle gekommen? Also das war bei Sherry Horman.
Ja.
Leise Schatten war der Film.
Ja.
Wie kamst du dazu? Wer hat dich entdeckt?
Es war damals so, dass mein Vater, der ja Amerikaner ist, der hat bei den Amerikanern unterrichtet und der Dollar war so schlecht, damals Ende der 80er, und deswegen war sein Verdienst nicht mehr so gut. Und dann hat meine Mutter sich überlegt, was kann ich machen, um schnell Geld zu verdienen, und die hat dann Aufnahmeleitung gemacht bei so ganz billigen Werbedrehs in München.
Und ich dachte, du sagst jetzt, ich schicke mein Kind arbeiten. Ach so, was nee, kann nee, ich machen, um nee, Geld zu verdienen? Nee, ich schicke mein Kind arbeiten.
Nee, da hatte sie ganz arge Probleme mit. Das war ihr gar nicht, fand ich beide nicht so toll. Und da hat sie eine Freundin kennengelernt, die Kindercasting gemacht hat. Und die hat lustigerweise, eigentlich so eine Traumgeschichte, Komparsen gesucht. Und Kinderkomparsen. Und die dachten, es wäre eine witzige Idee, ein Foto von mir zu machen und mich vorzuschlagen für diesen Film von Sherry. Und Sherry muss irgendwie dieses Foto entdeckt haben und dachte, ach, die sieht ja der Hauptdarstellerin ähnlich. Ich brauche ja noch die kleine Schwester. Mhm. Und prompt war ich die kleine Schwester der Hauptdarstellerin.
Ging es denn direkt so weiter mit den Rollen damals?
Naja, als Kind, ich weiß es nicht, wie es heute ist.
Du hast ja Wichtigeres zu tun gehabt eigentlich.
Ja, es war immer die Regel. Also meine Eltern waren da sehr streng. Das ist so keine Vorabendserien. Und Privatfernsehen kam erst so langsam auf. Das wäre sowieso nicht in die Tüte gekommen. Und nur hochwertig und so weiter und so fort. Und die Casterinnen, wenn so ein Kind natürlich sich vor der Kamera bewegt, das bedeutet nicht wirklich viel für später. Und die schnappen sich halt ganz schnell ein und nehmen dich unter ihre Fittiche. Das waren damals das Casting-Trio in München um die Andorte Brake herum, die mich immer wieder besetzt haben. Aber die Regel war auch, dass ich nur in den Sommerferien drehen konnte. Und ich habe dann jedes Jahr irgendwie einen kleinen Film gemacht, habe das aber in der Schule auch gar nicht wirklich erzählt. Es war unspektakulärer, als man sich das vorstellt. Ich glaube, das war auch so, weil damals gab es noch nicht diese sozialen Medien, das ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Und eigentlich erst mit 16, 17, als ich den Debütfilm von der Conny Walter gemacht habe, das erste Mal, da habe ich mich mit dem Gedanken angefreundet, dass man das ja vielleicht sogar später im Leben auch noch machen kann.
Kam jemals irgendwie ein anderer Gedanke, vielleicht was anderes zu machen? Oder ging es dann wirklich immer wieder, straight in Richtung Schauspiel? Auch heute noch?
Ja klar, jeden Tag, wenn man ans Set geht und denkt, man kann man das, bin ich Hochstapler. Der Zweifel, ich glaube, der gehört dazu, der ist nicht manchmal mehr, manchmal weniger.
Aber jetzt fast zu spät, was anderes zu machen. Also fast.
Ich habe ja immerhin ein abgeschlossenes Studium in Philosophie.
Womit du ja echt Eindruck schindest, natürlich überall, oder?
Ja, ne, aber wirklich ein Job davon, so arbeitsloser Journalist vielleicht oder so Ethikberatung für irgendwelche fiesen Firmen, das ist ja heutzutage recht angesagt.
Oder fiese Filmproduzenten.
Die brauchen keine Ethikberatung, das ist denen wurscht. Die sind noch nicht mal so weit, dass sie sich greenwashen wollen. Nee, also das war eher wirklich für einen Ausgleich zur Filmwelt. Yeah. Ich weiß nicht, ich bin gerade an dem Punkt, an dem ich bin sehr, sehr glücklich und finde die Rollen, die mir angeboten werden, toll. So, wenn es so weitergeht, möchte ich es natürlich gerne weitermachen. Gleichzeitig habe ich Eltern, die mit 50 nochmal alles umgeschmissen haben und eine eigene Firma gegründet haben und nochmal alles neu gemacht haben. Und das ist so ein Beispiel, wo ich mir denke, wir werden wahrscheinlich alle so alt werden, es ist nie zu spät, nochmal irgendwas anderes zu machen. Wobei im Moment kann ich es mir nicht vorstellen.
Und warum haben die was Neues gemacht? Waren sie gezwungen?
Naja, es war so eine Mischung, glaube ich. Also es war so, dass, wie gesagt, mein Vater war Professor für Anthropologie und hat an den amerikanischen Universitäten unterrichtet. Yeah. Und die wurden nach und nach geschlossen, Anfang der 90er, nachdem die Amis abgezogen sind. Und für ihn war es schwierig, dann an der deutschen Uni unterzukommen. Und dann haben sie irgendwann den Plan gefasst, da gab es so eine neue Geschichte. Das wusste damals nicht wirklich jeder, was es ist. Das nannte sich Internet. Und sie haben über einen Kontakt dann mit noch einem anderen Partner gemeinsam eine der ersten kleinen Internetfirmen, die Internetzugang für mittelständische Unternehmen angeboten haben, in München gegründet. Und das lief dann ganz gut.
Ey, mit 50 nochmal Start-Upper.
Ja, genau. Das hieß damals wahrscheinlich noch anders, aber sie war mit 50 Start-Upper, genau. Meine Mutter hat sich auch die ganze Buchhaltung und den ganzen Kram raufgepackt. Und zu der Zeit hatten wir gerade als Teenager, mein Bruder und ich, viele Freiräume. Es war eine sehr entspannte Jugend, weil meine Eltern viel zu tun hatten.
Ich habe ja bisher noch nie jemanden getroffen, der mir das Thema Philosophie spannend nahebringen konnte. Ich habe immer Angst davor. Ich bin selbst an Sophies Welt damals gescheitert. Es gibt nichts im Bereich der Philosophie, was ich gelesen habe, was mich gepackt hat.
Das ist schade.
Ja, wo steige ich ein?
Es kommt drauf an, was dich kickt.
Also nichts mit Autojagden auf jeden Fall.
Nichts mit Autojagden, okay.
Findest du Autojagden auch so langweilig wie ich in Filmen?
Es kommt drauf an.
Ich finde Autojagden immer schrecklich. Ich denke, Autojagd.
Ja, ich bin aber jetzt auch nicht so der Autotyp. Aber ich finde auch, es jagen ja nicht nur noch Autos durch Filme, es jagt ja auch vieles andere. So, Jagden sind jetzt nicht so mein Ding.
Ja, okay, gut. Also ja, Philosophie, wo genau. Wird es spannend?
Philosophie wird spannend in dem Moment eigentlich, wo es deine eigene Neugierde packt, weil du etwas nicht verstehst. Zumindest ging es mir immer so. Wo es eine andere Perspektive auf die Welt eröffnet. Und wenn du mit was Kontroversem anfangen willst, kann ich nach wie vor immer noch den Heidegger empfehlen.
Ach, das klingt natürlich jetzt schon so abschreckend, ne?
Wieso?
Ich weiß, dass der unglaublich interessant ist als Person, aber es klingt so schwer.
Nee, ja, es ist schwer, es ist auch wahnsinnig eitel, ja. Aber es gibt so diese, in den ersten Kapiteln von Sein und Zeit, zumindest ging mir das damals so, spricht der über die Angst und die Angst vorm Tod und die Angst davor, in der Welt ausgesetzt zu sein und sich einsam zu fühlen und alleine zu sein.
Ja.
Was mich beim ersten Lesen damals total beeindruckt hat.
Angst vor dem Ton ist ein gutes Thema.
Ja, dass der am Ende dann bei den Nazis gelangt ist und das auch schon meiner Meinung nach in der Philosophie angelegt ist und nicht nur ein Fehler ist, den er aus einem anderen Grund gemacht hat, ist eine völlig andere Geschichte, wo man die schon immer mitdenken muss. Aber das fand ich beeindruckend. Und ich fand die Franzosen auch immer spannend, weil die einem zeigen, wie viele unterschiedliche Perspektiven es gibt in der Welt und dass man alles auch anders sehen kann, was einem auch große Angst machen kann, aber auch wahnsinnig befreiend sein kann, wo man denkt, ja, dann ist ja auch alles scheißegal. Und wenn man anfangen will, ohne jetzt hier wieder dich zu langweilen.
Nee, ich find's interessant.
Was gut ist, da bin ich jetzt nicht so reingekommen, aber was sehr niederschwellig ist, weil die wahnsinnig gut erklären können und nicht so viel mit Fachbegriffen um sich schmeißen, was natürlich die, das sind die deutschen Philosophen schon anfällig für, die Angelsachsen. Die Amerikaner und Engländer können wahnsinnig gut erklären.
Okay.
So.
Was mich an der Philosophie...
Aber es muss ja auch nicht. Und ich kann dir jetzt auch, also ich 10 Jahre habe ich studiert und ich kann dir auch nur sagen, ich weiß nicht mehr über die Welt als du. Ich weiß vielleicht eher, dass ich, wie wenig ich weiß.
Das weiß ich auch.
Ich bin demütig geworden, sagen wir es mal so.
Da weiß ich noch mehr als du, wie wenig ich weiß.
Okay,
das stimmt. Bei der Philosophie hat mich meistens nur gestört, dass es immer so allgemein ist. Dass man selten irgendwie etwas Konkretes anspricht, sondern es ist immer so allgemein. Und das Gute ist ja, oder für die Philosophen, es darf ja auch immer so allgemein bleiben.
Ja, da gibt es ja unterschiedlich und ganz unterschiedliche Strömungen.
Naja.
Es kann auch sehr konkret werden.
Und welche Strömung ist das?
Naja, es kommt aber darauf an, wie tief man geht in jeder unterschiedlichen Strömung. Und es gibt schon wahnsinnig konkrete Beispiele, die herangezogen werden. Aber natürlich braucht man, um wirklich diese Texte zu verstehen, das ist ja wie den Fehler, den viele Leute immer machen, ist denken, ach, Philosophie erklärt mir den Sinn des Lebens. So. Mhm. Aber was man vergisst, ist, dass das eine Wissenschaft ist, die sich über ein paar tausend Jahre entwickelt hat. Und man natürlich genauso, um schwierige mathematische Aufgaben lösen zu können, muss ich auch erstmal Mathe studieren. Ja? Und um deswegen einen philosophischen Text verstehen zu können, muss ich auch mir erstmal dieses Rüstzeug anlesen. Mhm. Dass ich die Verweisungszusammenhänge ziehen kann, um dann wirklich im Konkreten Lösungen zu finden. Und wenn man jetzt von der Ethik ausgeht, ist es ja schon so, dass heutzutage, ich glaube, mehr denn je ist es wichtiger, dass auch bei diesen Ethikkommissionen, gerade angesichts zum Beispiel des medizinischen Fortschritts, dass es da Leute gibt, die wirklich zwar nicht sagen können, das ist richtig und das ist moralisch falsch, aber anregen und zu sagen, guck mal, hier ist das Problem. Die Pränataldiagnostik ist problematisch, weil 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Und das ist schon eine genuin philosophische Aufgabe. Von daher gibt es schon sehr konkrete Anwendungsgebiete, würde ich mal sagen.
Stimmt.
So.
Ja. Du siehst, in mir war immer das Bedürfnis, etwas zu verstehen im Bereich der Philosophie.
Ja.
Ich habe nur den Anfang mehrfach nicht hinbekommen.
Vielleicht musst du dann doch zurück zu den alten Griechen.
Nee, das ist mir zu weit zurück jetzt.
Ah ja, okay. Wobei die haben auch geil, also die haben auch einfach gute Stories. Es gibt schon einen Grund, warum so diese Ur-Stories immer wieder und wieder erzählt werden.
Welches ist deine Lieblingsstory von den Griechen, also jetzt aus der Philosophie?
Also eher aus den Epen war ich immer ein großer Fan. Also diese Liebesgeschichte zwischen Odysseus und Penelope finde ich schon sehr romantisch.
Okay, was war mit denen nochmal?
Also er war auf Reisen natürlich. Der ist wahnsinnig lange rumgereist und ist nicht mehr nach Hause gekommen aus dem Trojanischen Krieg und hat sich da verirrt. Und seine Frau hat zu Hause gewartet, frauenbildtechnisch, wie jetzt, wo ich sage, heutzutage schwierig. Aber er kam zurück und sie hat ihn sofort erkannt. Obwohl er komplett anders aussah.
Ach, guck mal.
Ja.
Und wieso? Weil wegen der inneren Werte.
Wegen der inneren Werte natürlich.
So wäre das bei euch zu Hause natürlich auch.
Ja, selbstverständlich.
Also, selbst wenn du dir jetzt eine Glatze schneiden würdest, sobald du dieses Haus verlässt, in dem du gerade sitzt, dein Mann würde dich trotzdem wiedererkennen.
Ja, ich hoffe doch.
Aber nur, weil du das Kind im Arm hast, deswegen. Lavinia Wilson mit dabei, jetzt in der neuen Staffel von Deutschland 86. Mhm. Sie ist die Zahnärztin dort, Frau eines westdeutschen Handelsattachés. Dann Dankeschön für heute.
Ja, ich danke dir.
Und bis die Tage wieder. Viele Grüße nach Berlin.
Ja, tschüss.
Talk mit Tees.